that is not dead, which can eternal lie. And with strange eels, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Ich vermute, dass Dörleth in früheren Jahren vor Ort wegen seiner unablässigen Neugier auf das Leben und die Vergangenheit seiner Dorfbewohner unbeliebt war. Aber er beharrte auf seiner Neugier, um Wissen über menschliche Angelegenheiten, Gefühle, Beziehungen und Gedanken zu erlangen. Muster und Erbschaften, die er für seine realistische Fiktion brauchte. Jetzt scheinen die Eingeborenen geneigt zu sein, ihm zu vergeben und ihn zu respektieren, da er sie wahrscheinlich weniger mit Fragen belästigt, nachdem er sie von Familiengeheimnissen befreit hat. Während sein wachsender literarischer Ruf sie vermutlich beeindruckt. Mit der Zeit wird er zweifellos zu so etwas wie einem örtlichen Orakel heranwachsen und die Außenwelt kennt Sauk City möglicherweise hauptsächlich aufgrund seiner Geburt und seines Wohnsitzes dort. Nein, Dörleth ist kein Bauernjunge im wahrsten Sinne des Wortes. Er lebt im Dorf und hat eine wirkliche kosmopolitische Einstellung. Seine finanziellen Verhältnisse scheinen moderat zu sein, so dass er genügend Zeit hat, seine professionellen Schreibtätigkeiten zu entwickeln, ohne dass er gezwungen ist, sich an die billigsten Redakteure zu wenden, um über Wasser zu bleiben. Mittlerweile verdient er übrigens auch einiges mit seinen Geschichten, so dass er in diesem Jahr zum ersten Mal eine Einkommenssteuer bezahlt. Aber er ist auch keines reichen Mannes Sohn. Tatsächlich hat er sein Taschengeld im Sommer aufgebessert mit einem Teilzeitjob in der örtlichen Konservenfabrik. Seine Vorlieben wären ziemlich wählerisch und schwärmerisch, wenn er die Mittel hätte, ihnen nachzugeben. Aber er ist zu sehr der Literatur zugetan, um kommerzielle Unternehmungen zu wagen. Andererseits ist er ein sehr kluger Geschäftsmann. Auf dem Gebiet des Literaturmarketings wird er wahrscheinlich in den nächsten Jahren finanziell abgesichert sein. Alles in allem ist Little Augie ein ziemlicher Junge, der den Ruf von Old Wisconsin als seiner Kinderstube frühreifer Genies voll und ganz aufrecht erhält. Du wirst ihn mögen. Dörleths Geschäft besteht darin, billiges Zeug für über Tales zu schreiben. Hallo, ich bin Mirko.
Hallo und ich bin Axel.
Wir sind die Arkham Insiders.
Auf ArkhamInsiders.com.
Das längere Zitat stammt natürlich von H.P. Lovecraft. Ihr habt es schon erraten. Und es geht natürlich wieder über August Dörleth. Axel, ich muss ein paar Nachträge zur letzten Episode liefern. Und zwar Richard Tierney. Wir erinnern uns, er hat den Begriff des Dörleth-Mythos statt des Cthulhu-Mythos etabliert. Und ja, betont, dass Dörleths Interpretation der Werke H.P. Lovecrafts maßgeblich auf Dörleths katholischer Weltsicht zurückzuführen sein. Diese Einstellung relativierte er aber auch August Dörleth persönlich gegenüber in einem wenig beachteten Brief an Crypt of Cthulhu, nachdem er ihn, wie gesagt, persönlich getroffen hat. Da schreibt er nämlich: Ich habe den Eindruck, dass er intellektuell ein Atheist ist oder sehr nah dran. Er ist ebenfalls der Meinung, dass wir nur einmal auf dieser Erde sind und das war's dann. Also, es ist eine Einzelmeinung. Diese Einzelmeinung ist von Richard Tierney, die er ja in diesem Brief an Crypt of Cthulhu revidiert hat, dass Dörleth maßgeblich eben ein katholischer Autor gewesen ist. Wir haben ebenfalls bereits über John D. Heffels Buch A Look Behind the Dörleth Mythos gesprochen. Und ich lese das wirklich mit Gewinn, aber auch mit vielen, vielen Fragezeichen. Er bringt einen interessanten Ansatz vor, indem er nämlich zunächst analysiert, ob die Kritik an Dörleth standhält, wenn man Quellen zitiert, die von Lovecraft selbst stammen und die tatsächlich die Interpretation ermöglichen, dass Lovecraft ja vielleicht eine Kategorisierung seiner Schöpfung geplant haben könnte. Es gibt aber ein Problem mit diesem Buch und darauf weist unter anderem Moreau Vass vor. Er weist darauf hin, dass, und das ist das Problem an Heffels Buch, es ist ein Durcheinander. Es hat eine Methodik, es zitiert erst eine negative Quelle. Dann zitiert es zur Untermauerung dieser negativen Quelle einen Satz von Joshi und dann bringt er als Gegenteil, als Gegenargument eben einen Satz von Lovecraft selbst zustande. Das ist, sagt Moreau was, nicht wissenschaftlich. Das ist richtig. Und dieses Buch hat seine Schwächen, aber es bringt einen dazu nochmal über Dulles als Menschen und, ja, und jetzt wird es ein bisschen kritisch, den Begriff des Cthulhu-Mythos selbst nochmal nachzudenken. Ich möchte diese Begriffsauseinandersetzung gerne vertagen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass vor allen Dingen S.T. Joshi dieses Buch geradezu auf eine unhöfliche Art und Weise verrissen hat. Er wurde definitiv persönlich gegen Heffele, das auch noch, ja, mehr, dass ich noch mehr Freude an diesem Buch habe. Diese Thesen sind kontrovers, aber sie sind als Ansatzpunkte für eine Neuinterpretation des sogenannten Cthulhu-Mythos durchaus wertvoll, denn sie hinterfragen die Lehrmeinung. Das wird an anderer Stelle auch wieder gesagt. Okay, man kann hier einiges rausziehen, wenn man den ganzen Schrott weglässt. Finde ich eine harte Meinung, ist aber durchaus gerechtfertigt. Joshis Reaktion auf das Buch von Heffele war ein echter Beißreflex. Der hat also wirklich ein Verriss, ist das gar nicht mehr, ist gar nicht mehr zu nennen. Also Heffele und Joshi sind schon seit Jahren im Clinch und Heffele hat offensichtlich hier einen Nerv getroffen, denn Joshi schreibt also völlig unakademisch wirklich richtig bösartige Sachen. Und diese bösartige oder ein Teil der bösartigen Rezension, die hat der Verlag von Heffele und Heffele selbst tatsächlich zu den anderen Werbetexten zu diesem Buch hingemacht. Das finde ich halt einfach wirklich lustig. Da steht drin, ja, gutes Buch und ordentliches Buch. Und dann steht diese halbe Seite lang Verriss drin. Und das haben die mit als Werbetext genommen. Also insofern hat Heffele da kein Problem. Es existiert ein Grabenkrieg zwischen dem, man kann sagen, Heffele-Lager und dem Joshi-Lager. Und Maurice Waas hat diesen Grabenkrieg nochmal analysiert. Und da würde ich gerne irgendwann nochmal genau drauf eingehen. Denn er kann Joshis, also er sagt es ganz klar, Joshi ist derjenige, der biografisch gesehen definitiv einen Meilenstein gesetzt hat. Den wird man auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten nicht überwinden. Die Biografie ist eindeutig. Aber was kritisiert, und das finde ich durchaus richtig, ist die Tatsache, dass Joshis Interpretationsansätze von Lovecrafts Geschichten, die sind fragwürdig. Die sind teilweise, hat er nichts weiter gemacht, als schon eine andere Quelle zitiert und die dann nochmal kommentiert. Und Axel, ich glaube, während der Besprechungen seiner Geschichten, also Lovecrafts Geschichten, ist uns das ein oder andere Mal aufgefallen, dass wir von Joshis Meinung weit, weit wegliegen.
Auf jeden Fall. Wenn ich es richtig sehe, ist, wenn wir jetzt über Joshi sprechen, sprechen wir weniger über den Biografen, dem wir natürlich extrem viel zu verdanken haben. Daraus machen wir auch keinen Hehl, dass sich dieser Podcast zu großen Teilen und auch lange Zeit natürlich immer an der zweibändigen Joshi-Biografie zu Lovecraft entlang gehangelt hat. Auch wenn wir immer mal wieder Ausbruchsversuche gewagt haben.
Insbesondere in New York.
Genau, und uns also auch versucht haben, davon zu emanzipieren, aber gar keine Frage, natürlich Joshi ist und bleibt der hauptsächliche Biograf. Ich denke, wenn wir jetzt über Joshi sprechen, dann werden wir uns auf den Kritiker konzentrieren müssen und da bietet er natürlich jede Menge kontroverse Angriffsfläche und wir müssen immer dran denken, Joshis Hauptangriffspunkt, Hauptzielpunkt ist immer in irgendeiner Art und Weise, weil er ist durch und durch Atheist, ist immer in irgendeiner Art und Weise etwas, wo er Katholizismus wittert. Und das ist ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Knackpunkt oder ein Hauptkritikpunkt, der diesem sogenannten Cthulhu-Mythos vorgeworfen wird, respektive Dörleth, dass er versucht hat, so ein religiös, meinetwegen nennen wir es katholisches Weltbild dem zugrunde zu legen. Und das ist natürlich etwas, was Joshi ja naturgemäß nicht tolerieren kann. Also da habe ich immer den Eindruck, das ist so für den der Stein des Anstoßes und da kommt er nicht drüber.
Nee, da kommt er nicht drüber und er, also sagen wir mal, es gibt das Joshi-Schulz-Lager und das Heffele-Lager, in der, soweit man das jetzt in dieser Begrifflichkeit Cthulhu-Mythos, Dörleth-Mythos, Lovecraft-Mythos sieht, da gibt es diese beiden Oppositionen und Aufstieg und Fall des Cthulhu-Mythos beispielsweise ist ein Buch von Joshi, in dem aber auch wirklich mit der groben Kelle gemeißelt, oder nicht gemeißelt, mit der groben Kelle gearbeitet wird, mit dem groben Hammer. Er lässt keinerlei Gegenargumentation zu und er verlässt teilweise in diesem Buch, Aufstieg und Fall des Cthulhu-Mythos, wirklich die wissenschaftliche Diskussion. Und das ist eine Sache, ich glaube, irgendwann müssen wir uns mit der Begrifflichkeit Cthulhu-Mythos, Durlas-Mythos und so weiter auseinandersetzen. Ich meine, das würde ich gerne vertagen, weil es einfach zu weit weg führt. Aber ich möchte das wirklich hervorheben, dass Joshi und Moreau was das Buch ablehnen, weil es schlecht strukturiert ist. Das ist so, da kann man nichts machen. War sieht das als verpasste Chance, also August Derleth gerecht zu werden. Also ein strukturelles Problem, wo man dann sagen kann, also eine definitive Biografie von Derleth, das hatten wir ja schon im letzten Podcast besprochen, eine definitive Biografie gibt es noch nicht, ist noch nicht da.
Ja, macht aber nichts. Man kann das ja so als Beitrag oder als ersten Versuch werten, ne? Ja. Ein Thema anzustoßen, das irgendwie der Lovecraft-Gemeinde ohnehin auf der Zunge liegt. Und ja, ich habe ja, wir haben ja schon im Vorfeld so ein bisschen hin und her geschrieben und ich finde das also völlig legitim, hier auch so eine Kontroverse vorzustellen und dann eben eine andere Meinung auch einfach mal zu präsentieren.
Ich finde es auch sehr wichtig, weil wir hier sehen, das Buch ist 2012 erschienen, A Look Behind the Derleth Mythos von Heffele.
2012, also 2012. Ein Jahr bevor wir den Podcast gestartet haben.
Richtig, genau das. Wir wissen können. Nein, aber tatsächlich ist es so, es ist 2012 in einer limitierten Auflage erschienen. Jetzt ist es online zu kaufen. Das heißt also, es ist ein ganz aktuelles Buch und, oder sagen wir mal für ein Lovecraft mein Lovecraft-Buch doch relativ aktuell, weil es über 500 Seiten hat. Es ist gut zu verstehen, also ich kam gut durch und kann auch sagen, okay, ich habe viele Argumente mitbekommen, aber ja, was ich damit sagen will, ist, dass die Diskussion aktuell ist, relativ aktuell. Das heißt, immer wieder, auch Heffele, veröffentlicht bei Hippocampus Press im Lovecraft Annual, immer wieder Artikel. Das heißt also, hier ist tatsächlich eine sehr lebendige Diskussion. Die Kontroverse ist da, weil nämlich auch Joshi, der tritt ja auch nicht nur nach vorne zu jetzt Leuten wie Heffele, sondern er tritt ja auch zurück gegen Leute wie Decamp, von wegen, was hat Decamp für eine dumme Biografie geschrieben. Allerdings ist er da auch, er relativiert sofort und sagt, naja, er hat ja nur Müll davor gefunden, da war alles in Kartons und es war nichts editiert. Das stimmt schon auch. Aber nochmal kurz, ganz kurz zum Begriff des Cthulhu-Mythos zurück. Liegen also nun all diese fancy YouTuber und TikToker falsch, wenn sie Cthulhu-Mythos als das definitive, als die definitive Bezeichnung für Lovecrafts Werk ansehen? Ja und nein. Denn sie argumentieren von, ganz viele argumentieren von der Haltung des Rollenspiels aus. Manche vom Begriff des Mythos, manche vom literaturwissenschaftlichen Begriff. Ja, aber das ist auch okay. Ich finde, dass die Diskussion, was man als Cthulhu-Mythos ansieht, sowohl durch Heffele als auch durch Joshi Schulz und Moreau Vaz, nochmal neue Fahrt aufgenommen hat. Wie gesagt, das ist mir das Wichtige und irgendwann werden wir uns auch damit beschäftigen. Joshi als Torwächter der Deutungshoheit von Lovecrafts Werk. Wie gesagt, Biografie ist top, wird es erstmal nichts Neues mehr geben. Wird Standardwerk bleiben. Allerdings eben das Problem, diese Deutungshoheit mit allen Mitteln zu verteidigen, heißt für mich, wir müssen, und das haben wir ja auch schon gemacht in unseren Episoden über Lovecrafts Geschichten, auch Joshi ist fehlbar. Auch Joshi verfällt immer wieder in diesen alten in diese alte Tretmühle hinein, der ich auch anhängig bin, zu sagen, wir zitieren die Quellen, die Originalquellen, also sprich die Briefe, und interpretieren daraus eine Geschichte. Ja, ich bin da gar nicht mal so gegen. Allerdings weiß ich auch, dass diese Interpretationsmöglichkeit eine Grenze hat. Aber Axel, ich würde sagen, genug dazu. Nur das, um nochmal klarzumachen, diese Diskussion ist noch lange nicht vorbei.
Mhm. Wie bestreiten wir dann denn den heutigen Podcast? Ich dachte, wir wollten jetzt gerade in das Thema einsteigen. Ich hatte mich schon gefreut.
Also wir werden das mal verschieben. Einfach auch um die, wenn ich das mal anmerken darf, diese Diskussion nochmal mit etwas mehr Munition zu füllen. Also mir fehlen da noch so ein paar Überlegungen. Es ist halt sehr, sehr komplex, wie unter anderem Häffele diesen Mythos darstellt und diese ganzen Verwischungen und auch vor allen Dingen die Quellen, die er zitiert, wenn er der Meinung ist, nicht des Arguments, sondern der Meinung anhand solcher Quellen sagen zu können, dass eine Kategorisierung des Mythos oder der mythologischen Geschöpfe durch Lovecraft tatsächlich wohl geplant sein soll. Quellen zitiert er da. Aber genau das ist das Problem. Das müsste man nochmal verifizieren. Und das ist noch ein ganzes Stück Arbeit, Axel. Das würde ich, wie gesagt, ungern jetzt im gefährlichen Halbwissen durchhauen.
Ja, okay. Aber ich habe ohnehin die Befürchtung, dass wir uns da auf eine sehr spekulative Ebene begeben. Joshi kommt für mich als Kritiker an seine Grenzen, wenn er solche von vielen hochgeachtete, wenn nicht sogar geliebte Geschichten wie Träume im Hexenhaus oder Dunwich Horror verurteilt, nur weil er eben, wie ich es eben beschrieben habe, dort irgendein katholisches oder ein religiös angehauchtes Grundmodell wittert.
Und ganz genau.
Das wird einfach auf einer literarischen Basis diesen Geschichten überhaupt nicht gerecht und ja missachtet regelrecht eigentlich die literarischen und atmosphärischen Qualitäten, die gerade diese Geschichten auch haben.
Stimme ich dir absolut zu, das haben wir auch in den Episoden gesagt, dass diese Geschichten eben eine, wie ich finde, Unterhaltungsqualität haben, eine gute Unterhaltungsqualität. Und ich mag vor allen Dingen Dunwich Horror, das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Und auch Träume im Hexenhaus habe ich mich mal versucht bei SFF Audio mitzuhalten mit den Gästen dort, was super schwierig war. Deswegen, das sind schon wesentliche Geschichten. Aber jetzt tatsächlich, Axel, wollen wir schauen, was eigentlich Lovecraft und Dörles miteinander verbunden hat, wie sie sich kennengelernt haben und auch was Lovecraft über Dörles gesagt hat. Die erste Begegnung, oder sagen wir mal, gab nie eine Begegnung, nie eine persönliche Begegnung. In der ersten, im ersten Halbjahr 1926 hat August Dörles über Weird Tales Kontakt zu H.P. Lovecraft aufgenommen. Und dieser Kontakt ist bis zu seinem Lebensende eben erhalten geblieben. Sie haben sich mindestens einmal pro Woche geschrieben. August Dörles war damals 17 Jahre alt und kam gerade frisch von der Highschool. Was hier auch wichtig ist, neuer Kontakt bis zum Lebensende. Es gibt eine doppelbändige Ausgabe, also zwei Bände sind das Essential Solitude, die Briefe zwischen Lovecraft und August Dörles. Ich habe diese Bände noch nicht, weil sie mir bisher zu teuer waren. Ich habe das Ganze aus den Selected Letters rausgeholt, was da war. Interessant ist, dass Joshi tatsächlich, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, wegen der Briefe, die haben sehr viele Briefe geschrieben. Natürlich hat Dörles jeden einzelnen Brief sehr gut verwahrt. Das haben wir ja auch schon gesagt. Er hat es also als sehr wertvolles Artefakt gesehen. Lovecraft hat mindestens 200 Briefe von Dörles einfach weggeworfen. Und ich kann es nicht verstehen, warum Joshi dieses als Beleg dafür sieht, dass Dörles für Lovecraft nicht interessant gewesen ist. Nur Lovecraft hat alle möglichen Briefe weggeschmissen, hat die Rückseiten für irgendwelche Konzepte oder Notizen verwendet. Das ist an den Haaren herbeigezogen, muss ich wirklich sagen.
Das hat, nehme ich an, Lovecraft selbst irgendwo mitgeteilt, dass er diese 200 Briefe weggeschmissen hat, oder?
Unter anderem, aber vor allen Dingen geht es zurück auf die Antworten von Lovecraft.
Aha.
Also wir können viele Briefe, die Empfänger geschrieben haben, nicht mehr rekonstruieren, weil sie nicht mehr existieren. Und das trifft nicht nur auf Dörles zu. Das ist mit allen möglichen Leuten, Galpin, Bloch und die ganze Lovecraft-Gang hat ihn geschrieben und davon hat er nicht viele Briefe aufbewahrt.
Demnach müsste er ja recht viele Leute wenig geschätzt haben, wenn man jetzt allein danach geht. Aber wir haben ja auch in unserer letzten Weihnachtsfolge hast du das ja ohnehin auch erwähnt, dass für ihn Briefe quasi ephemerer waren. Also die schreibt man kommuniziert und dann haben sie auch ihren Zweck erfüllt und ja, können halt vernichtet werden. Aber ich glaube, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass man das jetzt nicht so darstellt, dass er explizit die Derleth-Briefe irgendwie nicht aufgehoben hätte. Also,
richtig. Und dieses Argument wird zumindest von Heffele und auch in der Weiterführung von Moro Vaz zerlegt. Ja, das ist aber tatsächlich, bei Heffele steht es drin, dass man davon nicht ausgehen kann. Das ist kein Argument dafür. Und das kann man einfach nur unterstützen. Klar, Joshi versucht hier, weil er kann den Derleth nicht leiden. Ja, das ist mal gar keine Frage. Bei jeder Gelegenheit fällt er über ihn her. Es gibt nicht eine Möglichkeit zu sagen, oh, da hat er mal was Positives geschrieben. Keine Chance. Ja. Und deswegen ist das ein Scheinargument. Aber Lovecraft war voller Bewunderung bezogen auf Derleths Produktivität und dass er sowohl Pulp-Stories als auch durchaus literarisch anspruchsvolle Texte schreiben könnte. 1930 hat Derleth seine Abschlussarbeit an der University of Wisconsin geschrieben mit dem Titel The Weird Tale in English Since 1890. Die hat sich stark an Supernatural Horror and Literature orientiert. Und Joshi meint, er hat sie plagiiert. So. Wieder mal so ein Ding. Ne? Mhm. In ihrer Anfangszeit schrieben die sich halt viel, viel über fantastisch-unheimliche Literatur. Lovecraft beriet ihn, gab ihm Tipps und auch wieder Joshi meint, das sei, die seien nie so vertraut gewesen. Das werde ich gleich widerlegen, ebenfalls mit Briefstellen und ja, dass er anderen Briefpartnern gegenüber die Bedeutung Derleths herunterspielt, stimmt auch nicht. Das, wie gesagt, kommt aber gleich. Ja, soll angeblich nicht gemocht haben, kann ich nicht bestätigen. Der erste Brief an August Derleth nach den zumindest Selected Letters war am 13.08.1926, in dem er über Arthur Machen schreibt. Weiter schreibt er in den folgenden Briefen über seine frühen Erzählungen, über Dunsany, Oscar Wilde, Religion, Oswald Spengler und über seinen literarischen Geschmack insgesamt, über die Schönheit der Beloved Woodlands, in die er in einem Brief vom Oktober 1928, den schreibt er tatsächlich aus den Lincoln Woods, also einem Park. Und soweit ich das beurteilen kann, ist das nicht kühl distanziert, wie das behauptet wird. Auch ein Brief vom 16. Juni 1929 ist tatsächlich zugänglich. Da beschreibt Lovecraft, ja, er habe den Tag im Park verbracht und auf seiner Lieblingsbank geschrieben. Gut, wir müssen natürlich aufpassen. Die Selected Letters sind von August Derleth auch zusammengestellt und editiert worden. Aber die Hippocampus Press-Ausgabe der Briefe, da sind, ich glaube, ich habe um die 200 Briefstellen Derleth betreffend gezählt, so roundabout, da zeichnet sich ebenfalls dieses positive Bild. Wenn er zum Beispiel auch am 21. Oktober 1929 die Schönheit des Herbstes in Neuengland beschreibt. Oder ganz ausführlich über seine Liebe für das 18. Jahrhundert am 9. September 1931. Er gibt Einblick in die Entstehung fiktionaler Orte wie Arkham, Dunwich, Kingsport. Und das sind eben so intime Dinge, die er Derleth schreibt. Und da habe ich ein paar Briefzitate, die ich einfach für sich sprechen lassen möchte. Da sagt er zum Beispiel, Sie hingegen sind in der Lage, sich gänzlich nichtmenschlichen Abgründen des ultimativen Raumes ohne Bezugspunkte vorzustellen, als Realitäten, die irrelevant und nicht weniger bedeutsam sind als das unmittelbare menschliche Leben. Sowas zum Beispiel. Das schreibt er am 21. November 1930 zum Thema Vergänglichkeit und Kosmos. Und am 2. Januar 1932, da hatte er lange nichts von August Derleth gehört und schreibt, extra, extra, spezial, sind sie plötzlich tot? Wir hatten gerade eine Version von ihnen, mir als von ihnen als verwester Leiche, die mit dem Kopf nach unten in einer romanischen Krypta hängt. Wenn es sich um einen konkreten telepathischen Eindruck handelt, teilen Sie uns dies bitte umgehend per Luftpost mit Sonderzustellung mit. Ihr Opa H.P. W. Paul Cook. Also das war, dass die beiden, dass Paul Cook und Lovecraft ja schon lange nichts mehr von ihm gehört haben und einfach mal so eine kleine Reaktion herauskitzeln wollten. Das fand ich eigentlich auch gut. An August Derleth schreibt er im Februar 1932 über die Story Five Alone. Beide Geschichten sind in der Tat großartig. Five Alone ist ein so wunderbar ausgewogenes Stück Atmosphäre und Unvermeidlichkeit, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie ein völlig wacher und nüchterner Redakteur es überhaupt ablehnen könnte. Das stetige Wachstum ihrer Arbeit ist sicherlich ermutigend zu sehen, und ich kann mir leicht vorstellen, welchen Platz sie in der Literatur in einem Jahrzehnt einnehmen werden. Über den Einwand gegen die seltsamen Konstruktionen, die durchaus typisch sind, muss ich sagen, dass ich dazu geneigt bin, dem pädagogischen Kommentator zuzustimmen. Das Objekt eines Autors sollte die Kunst sein. Die Kunst verbirgt daher, ist eine aufdringliche Singularität stets zu meiden. Gewisse andere wissenschaftliche Kommentare erscheinen mir eher pedantisch. Ich nehme an, Ihnen ist klar, dass dies kein idiomatisches Englisch ist, was Dialekte angeht. Das ist noch eine Dialektredundanz und so weiter. Also hier lobt er tatsächlich unter anderem die Erzählung Five Alone, weil sie so ein bisschen an ihn selbst erinnert, nämlich an das regionale Schreiben. Und am 4. März 1932 schreibt er an August Derleth: Ich bin froh, dass die literarische Arbeit immer noch weitgehend und dass die Schecks immer noch eingehen. Was meine heutige Haltung gegenüber dem Schreiben betrifft, kann ich verstehen, warum Sie meine Anti-Ablehnungspolitik für hartnäckig, dumm und unnötig kurzsichtig halten. Und ich bin nicht bereit, eine andere Verteidigung anzubieten als die bloße Tatsache, dass wiederholte Ablehnungen in gewisser Weise auf meine Psyche wirken, rational oder nicht, und dass ihre Wirkung darin besteht, in mir eine gewisse literarische Mundsperre hervorzurufen, die weitere fiktionale Arbeit absolut verhindert. Trotz meiner großen Bemühungen wäre ich der Letzte, der sagen würde, dass sie eine solche Wirkung erzielen könnten oder dass sie es auch nur im geringeren Maße tun würden. Bei einer Psychologie von 100% Zähigkeit und Ausgeglichenheit. Aber leider war mein nervöses Gleichgewicht schon immer eine ziemlich unsichere Größe. Und es befindet sich jetzt in einer unregelmäßigeren Phase, obwohl ich mir kaum vorstellen kann, dass dies auf einen der tatsächlich beinahe Zusammenbrüche in den Jahren 1898, 1900, 1906, 1908, 1912 und so weiter hindeutet. Also hier schreibt er unter anderem, welche Auswirkungen eine Ablehnung, also ein abgelehnter Text auf Lovecraft selbst hat. Na, also das ist doch eine Offenbarung. Er sagt hier ganz klar, ich hatte psychologische Zusammenbrüche und wenn ich eine Ablehnung bekomme, dann habe ich keine Lust mehr weiterzuschreiben. Das haben wir ja auch schon mal besprochen, Axel.
Ja, obwohl so ein Zitat hat uns bisher noch gefehlt, habe ich den Eindruck.
Ja, das kam auch tatsächlich durch die Recherche erst raus.
Mhm.
Ich möchte weiter zitieren. 30. Januar 1933. Lieber August, nun, ich habe den überarbeiteten und neu proportionierten Evening in Spring gelesen und glaube, dass Sie eine enorme Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Fragmenten und Abschnitten erzielt haben, die bis jetzt darin enthalten sind. Es handelt sich sicherlich um eine natürliche und unvermeidliche organische Gesamterklärung, einen allgemeinen Hintergrund der Außenwelt, einen spezifischen, lokalen Hintergrund und schließlich objektive Ereignisse, lässt aber den Weg für die späteren Einheiten des Erinnerungszyklus völlig offen. Kurz eingeschoben, er vergleicht es noch in einem anderen Brief mit Marcel Proust. Der Anteil, der den Hintergründen zukommt, ist fast einzigartig groß, aber ich glaube nicht, dass ein kompetenter Kritiker ihn als übertrieben oder langweilig bezeichnen könnte. Das Gefühl von Realität und Vitalität lässt nie nach. Und man kann verstehen, welche Rolle all die aufgezeichneten Eindrücke und Einflüsse bei der Gestaltung der zentralen Figur gespielt haben. Er lobt Lovecraft lobt Dulles so, ihn hier für die Darstellung, für die wirklich präzise Darstellung der Atmosphäre und der Realität dieser Erzählung. Und er sagt dann als Abschlusssatz, wenn diese Produktion keine Literatur ist, fresse ich fröhlich meinen Hut. Also es ist klar, was er davon hat. Und ich glaube nicht, weil Lovecraft einfach keinen Grund dazu hatte, Dörles jetzt hier Honig ums Maul zu schmieren. Der meint das ernst.
Ja, also der setzt sich genauso intensiv mit dessen Texten auseinander, wie er es auch mit den Texten von anderen Kollegen getan hat. Ja. Und ich glaube, es ist schon klar, in welche Richtung das geht. Und ich meine, wir können noch auch andere Fakten einfach immer wieder anführen. Die Tatsache, dass er Dörleth als Count der Lett quasi so ein eigenes literarisches Denkmal noch zu Lebzeiten in seinen Geschichten gesetzt hat. Und wenn wir auch dann die andere Seite betrachten, nämlich die Dörleth-Seite oder von dessen Seite mal herangehen, warum hätte er sich denn Lovecraft und dessen Werk und dessen Vermächtnis so sehr annehmen sollen, wenn er irgendwie das Gefühl hätte haben müssen oder sogar die Gewissheit, dass Lovecraft ihn nicht gemocht hätte? Also dann wäre er völlig unempfindlich gegen so eine mögliche Aversion gewesen und nichts spricht dafür. Also das demonstrieren ja jetzt auch die Zitate, die du gerade hier vorträgst.
Ja. Es gibt dann noch ein weiteres Zitat, 5. Juni 1933. Nur ganz kurz, da geht es über um zwei Geschichten, die er seinem Mentor Lovecraft vorgelegt hat. Da schreibt: Lieber August, beide Geschichten sind wirklich großartige Studien über die exzentrische menschliche Natur und regionale Färbung. Und so weiter. Es geht hier um Place of Hawks zum Beispiel oder Nine Strands. Da hatten wir in der letzten Episode schon ein bisschen drüber erzählt. Das sind einfach klare Zeichen dafür, dass er mit ihm gut konnte. Und noch kurz erwähnt, Mai 1933 schreibt er über sein neues Heim in der College Street 66, wie er es eingerichtet hat, welche Aussicht er hatte. Und diese Aussicht, das wissen wir ja, die war ihm enorm wichtig, das war ihm Inspiration. Und er beschreibt es einfach, dass es ihm, ja, er gibt hier einen intimen Einblick in sein persönliches Leben. Das macht er bei vielen Briefpartnern, aber es sind immer ganz ausgesuchte Briefpartner. Und was hat, also das ist das, was Lovecraft an Dörles geschrieben hat. Und jetzt kommen die vielen Gegenbeweise, und da habe ich einige Gegenbeweise und die sind wichtig. Was hat eigentlich Lovecraft wirklich über Dörles gedacht? Also er wird ja in irgendwelchen Briefen, so wie Joshi behauptet, fiese Sachen gesagt haben. Ja, wenn Joshi sagt hier, der konnte ihn eh nicht leiden, ja, wen fragt man dann am besten als den Meister selbst? Und das zieht sich hier durch. Wir haben unter anderem später Brief 1936, 20. Juni an Galpin, dass Galpin empfiehlt, sich unbedingt an August Dörles zu wenden, wenn es um Formalität bei Manuskripten und Verlagsangelegenheiten geht. Im Juli 1936 meint Lovecraft froh, nimmt er froh zur Kenntnis, dass Galpin seinen Rat, August Dörles in Verhandlungsangelegenheiten zu fragen, tatsächlich Erfolg hatte. Carl Jacoby am 27. Februar 1932 erscheint ein bemerkenswerter junger Mann zu sein, der bemerkenswerteste, dem ich je begegnet bin. Gleichermaßen begabt in seriösen und populären Schriften und mit einer unerschöpflichen Energie, um die ihn die meisten vergebens beneiden. An den Herausgeber von Dragnet schreibt er, dass es eine wahre Lobeshymne auf August Dörles Story The Adventure of the Black Narcissus. Also dass er besonders die handwerkliche Stärke hier betont. An E. Hoffman Price, 20. Oktober 1932, dass es einen Dörles A und einen Dörles B gibt, die sich aber vollkommen voneinander unterscheiden. August Dörles sei ein Autor, der sich von den üblichen Weird Tales Hacks wirklich stark absetzt. Und zwar im positiven Sinne. August Dörles, sowohl als Künstler als auch Geschäftsmann und die Gang der Lovecraft, des Lovecraft Circle ist sich sicher, dass August Derleth es noch sehr weit bringen würde. Was Ähnliches schreibt er auch im Dezember 35 an J. Vernon Shea. Er las zwar mit Vergnügen den Kriminalroman Sign of Fear, attestierte diesem aber nicht gleich die literarische Qualität wie Place of Hawks von der Zack Priory-Saga. So, da klebten gerade Seiten zusammen. Ebenfalls an E. Hoffman Price schreibt er, Derleths Beruf besteht darin, billigen Kram für die Zeitschriften Weird Tales und Pulp Detective zu schreiben, zu unregelmäßigen Zeiten in einer Konservenfabrik zu arbeiten. Das ist seine Sache. Sein literarisches Werk, das Bemühen einer sensiblen Persönlichkeit durch angemessenen und fein modellierten Selbstausdruck ein erfülltes und befriedigendes Leben zu führen, ist etwas ganz anderes. Ein Lob, ein klares Lob. Ja, und er lobt ihn auch noch weiter. Schauen Sie, wie Derleth es macht. Er ist ein kräftiger, junger Egoist von 23 Jahren, kann im psychologischen Sinne eine Zeit lang tatsächlich eine wehmütige, verblasste, alte Dame von 85 Jahren sein, mit all den natürlichen Gedanken, Vorurteilen, Gefühlen, Perspektiven, Ängste, Stolz, mentale Manierismen und Sprachtricks einer so alten Dame. Oder er kann ein älterer Arzt sein. Oder ein kleiner Junge. Oder eine halb wahnsinnige junge Mutter. In jedem Fall kann er den Typus so gut verstehen und sich darauf einlassen, dass im Moment seine Interessen, Ansichten, Schwierigkeiten und Redewendungen dieselben sind des Charakters, wobei die entsprechenden Eigenschaften von August William Derleth völlig vergessen sind. Er kann die erbärmliche oder widerliche oder kalte oder humorvolle oder leidenschaftliche Stimmung oder was auch immer es sein mag, mit vollkommener Authentizität für den Moment annehmen. Ganz gleich, wie seine eigenen Stimmungen sein mögen. Denn er dringt vorübergehend in die Charaktere ein und sieht, was sie sind, nicht Derleth. Er sieht, was sie sehen, was sie fühlen. Es ist Mimikry im großen Stil. Er kann die Stimmung nachahmen, weil er objektiv ist. Das ist doch ein Lob. Oder?
Das ist definitiv also eine interessante psychologische Herangehensweise an so eine komplexe Persönlichkeit wie Derleth und das wohlgemerkt, obwohl sich beide nie persönlich getroffen haben. Also auch das spricht natürlich für einen intensiven Austausch, der also wirklich über Höflichkeitsfloskeln weit hinausgegangen ist.
Mhm. An einen weiteren Brieffreund schreibt er im Februar 1933, lieber Malik, ich dachte, das Opus des Comte de Lettres würde sie begeistern. Was das Kind getan hat, ist, an diese subtilen, unbeachteten Eindrücke heranzukommen, die wir für selbstverständlich halten, wenn sie kommen, die aber in Wirklichkeit so viel des Universellen enthalten, dass sie in einem enormen symbolischen Effekt enden, wenn sie in späteren Jahren herauskommen. Es ist keine leichte Aufgabe, solche Dinge aufzugreifen und sie so darzustellen, dass sie bei meinem traurigen Lesern parallele persönliche Eindrücke hervorrufen. Aber ich denke, M. August Guillaume hat es geschafft. Na, auch hier großes Lob.
Mhm.
An Richard F. Seawright schreibt er, dass Derleth eine große literarische Karriere bevorsteht, aber eben nicht im Fantastischen. Da geht er ein bisschen zurück. Eigentlich schreibt er nur Positives, unter anderem an Karl F. Strauch. Und dass Lovecraft und August Derleth sich rege austauschten, berichtet er an Robert Bloch. Das schreibt er immer wieder an Bloch. Auch dass August Derleth sich um eine Buchausgabe bei seinem Verlag Loring und Massey bemüht für Lovecraft, Kontakt aufgenommen hat, das berichtet er auch an Bloch im März 1935. Aber weißt du, damit nicht genug. ich zerrupfe dieses Argument, dass er ihn nicht gemocht hat, weil, und mea culpa, ich selbst darauf reingefallen bin, Joshi in dieser Form zu glauben. Ich kannte einige Briefe an August Derleth. Ich hätte auch gerne Essential Solitude gehabt. Aber tatsächlich, immer wieder, egal wo man ihm begegnet, wenn es aus dem Schulz-Joshi-Lager ist, dann ist es tatsächlich so, dass Derleth angegriffen wird, und zwar frontal auf der gesamten Ebene. Und immer wieder wird behauptet, Lovecraft habe Derleth nicht gemocht. Komme ich mit dem Brief an Robert Bloch vom 21. Juni 1933. Ich freue mich, dass Sie von dem edlen August Guillaume Comte de Lettres gehört haben. Es macht ihnen nichts aus, wenn er ihre Arbeit in Stücke reißt. Er mag übermäßig streng sein, aber selbst wenn er über das Ziel hinausschießt, ist der allgemeine Tenor oft wertvoll. Ich vertraue darauf, dass sie sich nicht abschrecken lassen, denn ein vielversprechender 19-Jähriger in Pittsburgh ist noch nicht lange hier. Dieser Jugendliche war von einer der offenen Analysen von LeCompte so niedergeschlagen, dass er nichts anderes vorlegen wird. Dörles ist ein netter Kerl, aber ein wenig überheblich und egoistisch. Der Unsinn und der Egoismus werden bald nachlassen, ein pures Genie zurücklassen. Ich glaube wirklich, dass er von allen die größte Zukunft hat. Und wie er selbst sagt, wird sie nicht in der seltsamen, fantastischen, sondern in der allgemeinen Literatur liegen. Er ist in erster Linie ein regionaler Romanautor mit einer poetischen Ausrichtung, die tief im ländlichen Wisconsin verwurzelt ist. Ja, kann man jetzt auch, okay, der ist streng, ne? Aber Dörles entwickelt sich ja auch zu einem guten Geschäftspartner, wie wir aus dem Galpin-Zitat wissen. Da sagt er auch, wenden Sie sich an Dörles, geht zu Dörles, der weiß, wie das im Verlagsleben funktioniert. Na, auch positiv.
Ja.
Ebenfalls an Robert Bloch: Schreiben Sie auf jeden Fall Dörles. Er wird sich freuen, von Ihnen zu hören. Sein schräges Werk repräsentiert überhaupt nicht seine ernsthafte Seite, denn er ist in erster Linie ein zart anmutender Realist in der Tradition von Marcel Proust. Seine seriösen Arbeiten veröffentlicht er in hochwertigen kleineren Magazinen wie Story, The Midland, Pagany und so weiter. Er baut sich stetig einen literarischen Ruf auf. O'Brien spielt ihn zum zweiten Mal in Folge in der Hauptrolle. Wenn Sie sich ein Bild von echten Dörles machen möchten, bitte ich ihn, Ihnen ein Manuskript zu leihen des Buches Abends im Frühling. Na, also melde dich bei Dörles.
Ja, also damit hat er ja völlig recht gehabt, weil niemand von den Genannten hat nach Lovecrafts Tod so ein geschäftliches Interesse und so eine Aktivität entwickelt wie Dörles. Also da konnte er ihn schon völlig richtig einschätzen, habe ich den Eindruck.
Ja, auch das hat er ja selber gesagt. Also Dörles hat ja diese autobiografische Skizze geschrieben und hat ja selbst gesagt, dass er auch eine Menge Hackwork gemacht hat, eine Menge Trash geliefert hat, aber eben, dass seine Zack Prairie-Saga gelobt wurde von Sinclair Lewis und anderen eben namhaften Literaten, eben Leuten, die bekannt waren, nachdem Lovecraft schon fast vergessen war. Das darf man nicht vergessen. Ne? Das sind eben wirkliche Schwergewichte, die ihm da durchaus Ruhm zugesprochen haben.
Ja gut, was Dörles eigene Texte anbelangt, haben wir beide, glaube ich, zu große Defizite, um jetzt hier eine gültige literarische Kritik abliefern zu können. Aber ich kann nur sagen, dieses kurze Gedicht Whippoorwill, das ich schon erwähnt habe, das mal in diesem New England Magazine erschienen ist, das ist so ein ganz empfindsames Stück Naturlyrik. Also das ist mir tausendmal lieber als diese seitenlangen Cthulhuiden-Geschichten, die Dörles nachher posthume Zusammenarbeiten mit Lovecraft verfasst hat.
Ja, das wird noch eine eigene Analyse sein, ja. mit der wir uns beschäftigen müssen. Aber ich möchte eigentlich meine Verteidigung der These, dass Lovecraft eben mit Dörles doch relativ gut konnte, anders als es dargestellt wird, mit einem letzten, ihr habt es gleich geschafft, längeren Briefzitat, ebenfalls an Alfred Galpin, einem sehr späten Zitat, nämlich vom Juli 1936, abschließen. Mein Sohn, ich bin in der Tat froh, dass sich meine Empfehlung des jungen Auguste Guillaume Comte de Lettres als gut erwiesen hat. Ich dachte, er hätte das nötige Können und die nötige Erfahrung, um seine fiktiven Ratschläge wertvoll zu machen, und ich habe mich anscheinend nicht geirrt. Er ist wirklich ein toller Kerl, mit einer treibenden Energie, die den Rest der Bande immer wieder in Erstaunen versetzt. Langsam und stetig klettert er aus dem billigen Belletristik-Teil in die Welt des ernsthaften Schreibens, und ich glaube, dass er innerhalb eines Jahrzehnts als bedeutender regionaler Romanautor anerkannt werden wird. Seine Produktivität ist nahezu sagenhaft. Vom Pulpmüll bis hin zu Scribner-Geschichten und veröffentlichten Büchern. Es ist unmöglich, eine der besseren kleinen Zeitschriften in die Hand zu nehmen, ohne auf seinen Namen zu stoßen. Unter den Lesern von Kriminalromanen gelten seine Judge Peck-Romane als Klassiker. Sein Enthusiasmus, seinen Handwerkskollegen zu helfen und sie zu beraten, ist erstaunlich und ist vielleicht ein Ergebnis seiner überbordenden Energie. Ich hoffe, dass Sie bald Gelegenheit haben werden, ihn kennenzulernen. Ich glaube, dass er sich in Gesprächen ebenso sympathisch erweisen wird wie in seiner Korrespondenz. Sein ausgeprägtes musikalisches Verständnis wird sicherlich eine gemeinsame Verbindung darstellen. Was seine Persönlichkeit betrifft, obwohl ich ihn nie persönlich getroffen habe, im Gegensatz zu meinen Freunden, den Vandred-Brüdern, und mir nie ein genaues Bild von seinem täglichen Leben und seinen Vergnügungen gemacht habe, schätze ich, dass sie in ihm eine Art Mischung finden würden, des Geselligen und Ästhetischen. Wahrscheinlich verändert er sich im Laufe seiner Entwicklung etwas. Vor ein paar Jahren war er ein geradezu amüsanter Egoist, der bewusst Egozentrik pflegte und die selbstgefällige Bourgeoisie seines etwas selbstgefälligen provinziellen Dorfs zu irritieren. Er trug ein Monokel und einen ausgestellten Mantel, der fast den Boden berührte, ging im Morgenmantel nach draußen, um einmal zu einem geselligen Treffen, und ließ sich in allen möglichen albernen Posen fotografieren. Jetzt wird er reifer und überwindet den Kinderkram, der sein Ego in nichts Bizarrem zum Vorschein mehr bringen lässt und als luxuriösen Bierköpfen mit verschiedenen Holzschnitten für jede Jahreszeit. Er mag es als wichtig erachtet zu werden, hat aber einen rettenden Sinn für Humor. Ich glaube, er genießt die bescheidenen Vergnügungen der Gesellschaft. Tatsächlich ist er ein erklärter Feind der puritanischen Einstellung, obwohl er andererseits den dekadenten Hedonismus verachtet, urbane und anspruchsvolle Kreise nicht mag. Er verbrachte ein Jahr in Minneapolis als stellvertretender Redakteur einer billigen Zeitschrift und verließ diese mit Abscheu über die Affektiertheit, den Bohemianismus, die Trivialität und die angestrengte Klugheit der öffentlichen, literarischen und ästhetischen Gruppen. Schließlich ist er im Wesentlichen ein Dorfbewohner, dessen Wurzeln tief im Boden Wisconsins leben. Er versteht die Bedeutung von Beständigkeit und profunden geografischen Traditionen und schreibt nie ohne ein scharfes Bewusstsein für den langen Strom von Ereignissen. Das ist mal, na, wie ich finde, ja, es ist ein Abschluss der Verteidigung.
Mhm.
Ja, also, ja, ich bin mit meiner Verteidigung fertig. Ich erwarte gnädig das Urteil oder das gnädige Urteil.
Ja, wir müssen uns aber selbst vielleicht auch auf den aktuellen Stand der Joshi-Kritik bringen, weil, das habe ich ja auch schon letztes Mal erwähnt, er ist ja gerade dabei, diese Prairie Sex Saga von Derleth wieder zu veröffentlichen. Also auf dem Gebiet leistet er natürlich auch wieder einiges zur Wiederherstellung von Derleth Ruf oder ja, bringt einen lang vergessenen Schriftsteller dem Publikum wieder näher.
Fragt sich, also ich kann über die Intention nur mutmaßen, aber es wäre nicht seriös genug, um das zu tun. Es wird einen Grund haben, warum er das macht. Ich weiß aber gar nicht, ob ich mich damit beschäftigen möchte.
Gut, er bringt ihn halt auf jeden Fall ein Stück weit weg, erstmal von dem Cthulhu-Mythos, von diesem zentralen Kritikpunkt, den wir ja eingangs erwähnt haben. Mhm. Was sonst dahinter steckt, ich weiß es einfach nicht. Also dazu lese ich jetzt Joshis Blog nicht regelmäßig genug. Also er schreibt den ja, ich glaube, im zweiwöchentlichen Rhythmus. Mhm. Da kann man das so ein bisschen nachverfolgen. Ich wollte es nur noch mal angemerkt haben. Also wenn da ja jemand gerade Sachen herausbringt, die vielleicht nichts mit dem Cthulhu-Mythos zu tun haben, dann ist das auch Joshi.
Das stimmt, das muss man dazu sagen. Das hattest du beim letzten Mal auch schon mal erwähnt. Was ich denke nicht, dass er ihn rehabilitieren wird. Mhm. Nicht im Zusammenhang mit Lovecraft. Aber vielleicht ist Joshi, und das ja liegt seiner Aktion ja nahe, geneigt, Derleth vielleicht im Umgang mit Lovecraft, was Arkham House angeht, die Herausgabe der Schriften und so weiter und so fort, nicht zu verzeihen, aber seine Leistung als Literat anzuerkennen. Das wäre ja schon ein Friedensangebot.
Ja, könnte man so sehen. Mhm. Wie gesagt, also er stellt seine eigene Kritik nicht in Frage, aber natürlich das, was Derleth außerhalb des Lovecraft-Kosmos erreicht hat, das ist er wahrscheinlich ja bereit zu würdigen.
Das ist auch gut so. Also natürlich stellt Joshi seine eigene Kritik nicht in Frage, das tut er nämlich nie.
Ja, ich befürchte es, dass es so ist.
Mhm.
Ja,
man kann sich eine gewisse Unbefangenheit gegenüber der eigenen Größe leisten, wenn man die größte und dickste Biografie über Lovecraft überhaupt geschrieben hat, die in mehreren Formaten rausgekommen ist, von Broschüre über einbändig als Buch bis hin zu zweibändig. Und dann auch Bücher, die ich finde, in der Mittelphase der Lovecraft-Forschung von hier aus gesehen, A Subtler Magic, natürlich was Wichtiges enthalten, wie zum Beispiel Joshi als Einwanderer. Ich glaube, der Packmeier hat ihn mal gefragt. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das Packmeier gewesen ist. Aber in einem Podcast vor über 10 Jahren habe ich das mal gehört, haben man ihn gefragt, Sie sind doch Einwanderer. Wie kommen Sie dann damit klar, dass Lovecraft offensichtlich ein Rassist war? Die Antwort steht in A Subtler Magic von S.T. Joshi, in der er schreibt, naja, man muss das differenzieren und ich kann das. Und man kriecht einfach in Lovecraft hinein und versucht zu verstehen, wie er in diesem Augenblick eigentlich gefühlt hat. Wie zum Beispiel in New York. Wenn er schlecht drauf war, war er ein übelster Rassist.
Ja, gut. Also das Thema bleibt weiterhin spannend.
Ja.
Ihr seht, man wird sich weiter mit sowohl mit Derleth als auch mit Joshi beschäftigen müssen. Also ich kann aber diesen kontroversen Ansatz erstmal nur unterstützen, den du ja heute vorgestellt hast. Da bietet sich noch jede Menge Gesprächsstoff an.
Ja, ich möchte eine Sache, das ist völlig überheblich, wenn ich das sage. Dessen bin ich mir bewusst und das ist.
Sag es trotzdem, bitte.
Natürlich. eine wichtige Sache, die ist mir beim Spazierengehen vor ein paar Wochen durch den Kopf gegangen. Habe ich auch gerade vor allen Dingen in der Auseinandersetzung mit Heffele. Da war mir die Frage, okay, eine Verteidigung von Derleth baut sich auf, entsteht, ist da. Ja, was fange ich denn jetzt damit an? Und dann ist mir eine Sache klar geworden, die ist vielleicht kontrovers, die ist auch vielleicht nicht richtig, aber für den Moment zum Nachdenken. Ja, Derleth, und das werden wir sehen, wenn wir über den Nachlass und Arkham House sprechen in der nächsten Episode, Derleth hat miese Methoden angewendet. Na, er hat, so sagt Moreau Vaz zum Beispiel, hinterhältige Methoden über die Kontrolle über Lovecrafts Werk angewandt. Ist so. Na, das ist nicht nett gewesen, wie er da vorgegangen ist. Er hat immer so getan, als hätte er das Exklusivrecht an Lovecrafts Werk. Hat teilweise die Geschichten auch bearbeitet. So dass es editionskritische Ausgaben gibt mit verschiedenen Stories, die Derleth eben ein bisschen umgeschrieben hat. Ja? Also textkritisch gesehen ist das durchaus interessant. Man könnte das mal als Konkordanz überlegen. Aber bei allem, was Joshi unter anderem Derleth vorwirft, was ich gedacht habe, ist eine anerkannte Lehrmeinung. Bei all dem ganzen Hin und Her, Tohuwabohu, darf man eins nicht vergessen. Und das vermute ich, kann man mal so sagen. Derleth ist der Grund, warum wir hier überhaupt sind. Also nicht insgesamt, ne? Es ist kein Schöpfer. Aber Derleth ist derjenige, durch dessen wirklich jahrzehntelange, unermüdliche Arbeit wir überhaupt von Lovecraft in diesem Umfang wissen. Ne, dass Lovecraft eben nicht der Literaturgeschichte anheimgefallen ist, dass er so stark präsent ist, nicht so unter anderem alte Ausgaben von Weird Tales und vielleicht Anthologien, ja, guck mal, da war ein interessanter Autor, aber Derleth hat dieses Werk mit aller Macht durchgedrückt und diese Präsenz erhöht und überhaupt mit Arkham House dafür gesorgt, dass Lovecrafts Geschichten erscheinen konnten, das erste Buch von Ray Bradbury erschienen ist. Das darf man bei allem nicht vergessen. Ohne Derleth, habe ich die Vermutung, hätten wir nicht dieses umfangreiche Werk vorliegen.
Ja, und nicht nur bezogen auf Lovecraft, also auch andere Autoren der unheimlichen Fantastik hat er ja wirklich fast exklusiv gefeatured oder eben auch ja in diesen größeren Zusammenhang auch ganz richtig eingeordnet. Und zwar nicht nur die Leute aus dem Lovecraft-Zirkel, sondern er hat ja auch Arthur Macon, Algernon Blackwood veröffentlicht. Also ja, er hatte einfach so einen Rundumschlag gemacht und eben auch die Leute gefeatured, die Lovecraft wiederum beeinflusst hatten. Also auch diese Zusammenstellung finde ich sehr interessant. Ja.
Das darf man nicht vergessen, auch das über Jahrzehnte lange Sammeln von Briefen, Editieren von Briefen. Ja, man kann sagen, er hat hier die Selected Letters in irgendeiner Art und Weise so gestaltet, dass es, ja, dass die Auszüge nicht wirklich gut sind. Nein, man hat eine Menge davon, wenn man die Selected Letters liest, aber sie sind eben, und das merkt man, mit einem bestimmten Ziel editiert worden. Aber sie sind da. Ne? Sie sind nicht weg. Er hat daran gearbeitet. Er hat Korrespondenten angeschrieben, ausfindig gemacht, gefragt, kann ich das haben und so weiter. Das ist ein Für und Wider. Das ist ein zweischneidiges Schwert, sich über Dörles zu unterhalten. Aber letzten Endes die Präsenz, die Lovecraft hat, ist zu einem Großteil auf August Dörles und seine Arbeit zurückzuführen.
Also ich würde sagen, wenn wir gute Tage haben, dann loben wir Dörleth schlicht und einfach in den Himmel und sind ihm dankbar. Und an schlechteren Tagen legen wir halt die Finger in die zahlreichen Wunden, die bei dieser Arbeit einfach entstanden sind. So.
Ja, ich möchte es gar nicht mit guten und schlechten Tagen, das ist eine interessante Formel, ich möchte es gar nicht so darstellen, sondern ich glaube einfach, zumindest kann ich das jetzt von mir behaupten, und ich glaube, da folgst du mir, dass wir mit oder durch unsere Beschäftigung mit Dörles dieses einseitige Bild von ihm so langsam aber sicher loswerden.
Ja, also das ist richtig.
Die Vielschichtigkeit dieser Person und natürlich die negativen Aspekte seines Werkes oder seiner Arbeit am Lovecraft-Werk, ja, die sind da. Aber dann, das ist genauso wie wenn man dann immer sagt, Lovecraft ist ein Rassist. Ja, das ist korrekt, aber. Und dann kommt das, was wir alles schon erzählt haben. Und dieses Doppeldenken, das denke ich, sollten wir in der Causa Dörles wirklich weiter verfolgen. Und nicht sagen, der hat scheiß Geschichten geschrieben und der hat Lovecraft, hat die Rechteinhaber fertig gemacht. Ja, das ist zum Teil richtig.
Nein, gerade aufgrund seiner Verdienste lohnt sich die Kritik an ihm. Er macht es uns ja nicht so einfach, dass man hingeht und ihn einfach abwatscht und seine Leistung in Gänze verdammt. Nein, die Leistung ist da, aber klar, sie fordert heraus, sie fordert auch aktiv zur Mitarbeit heraus, sie lädt zu zahlreichen Kontroversen ein, so wie wir das ja jetzt auch mitbekommen haben, und das macht sie natürlich auch substanziell, also diese Arbeit. So, sie bietet eben einfach viele Angriffsflächen, wo man sich eben mit beschäftigen kann. Und natürlich, wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, dann ist auch Dörleth die Existenzgrundlage von Joshi und anderen gewesen, weil nur aufgrund dieser Arbeit konnte ja Joshi hingehen und sagen, so, ich mache jetzt das gleiche Projekt nochmal, aber ich ziehe das völlig anders auf und basiere da auch so meine Kritik drauf an der Vorgehensweise von Dörleth. So, ich nehme mir die quasi als schlechtes Beispiel, um mal zu demonstrieren, wie es besser ist. Aber auch er ist in dem Sinne genauso abhängig von Joshi, wie wir es eben auch sind.
Von Dörles abhängig.
Von Dörles,
genau. Joshi ist von Dörles mit abhängig.
Richtig.
Ja, das, was gibt es Besseres, als zu sagen, okay, ich lasse das nicht so stehen, sondern ich beschäftige mich damit. Auch Joshi hat es ja geschafft, Manuskripte aufzutreiben, die eigentlich verloren gegangen geglaubt waren. Ne? Shadow over Innsmouth beispielsweise. Wo Barlow einfach total schlampig gearbeitet hat. Das hat Dörles nicht gehabt, aber Joshi hat es rausgekriegt. Das auch nur dadurch, wie du schon vollkommen richtig sagst, angestachelt und motiviert, dadurch Dörles zu hassen.
Ja, jeder Pionier macht Fehler, muss Fehler machen, und jeder, der danach kommt, kann schon von diesen Fehlern wieder profitieren. Aber es wäre wirklich heuchlerisch, dann seine Vorgänger in Bausch und Bogen zu verdammen.
Ja, genau. Und da muss man einfach das differenzieren, und ich hoffe, dass wir es ein bisschen hingekriegt haben.
Ja.
So ein kleines bisschen. Mhm. Ja, also auch diese Folge wieder voller Informationen. Die nächste Folge über unseren August Derles wird sich, wie ich schon sagte, mit Arkham House hauptsächlich beschäftigen und mit der Methode, wie Derles vorgegangen ist. Die ist nämlich nicht ruhmreich, aber es gehört dazu. Und so sieht es
genau auch aus.
Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, Axel, hast du noch was zu liefern, hinzuzufügen?
Nein, vielen Dank auf jeden Fall für die ganze Mühe, die du dir gemacht hast. Also da dürfte reichlich Gedankenfutter vorhanden sein, dass alle Arkham Insiders ja auch mal über ihr eigenes Verhältnis zu Derleth nachdenken können und wie sie ihn einschätzen, wie sie ihn sehen. Ja, ich bin mal gespannt, ob und was für Kommentare kommen werden.
Ja, ich bin von absolut sicher, dass unser guter Fun Duke wieder ungefähr 300 Links heraussuchen wird. Es ist also nochmal vielen Dank, Fun Duke, Frank Bergin, für deine unermüdliche Arbeit des Kommentierens und ja, des Herausfindens von Quellen. Finde ich also immer wieder beeindruckend. Vielen Dank an dieser Stelle. Und etwas in anderer Sache. Hey ho, let's Poe. Es gibt ja da einen gewissen Edgar Allan Poe und es gibt einen Poe-Podcast. Let's Poe heißt der. Dieser Poe-Podcast, quasi gute Kollegen von uns, denn die widmen sich dem Werk von Edgar Allan Poe, sagt ja schon der Name. Die haben ein Gewinnspiel und zwar bis zum 25.04.2024 könnt ihr zwei Bücher aus dem Fester Verlag, die der Fester Verlag den Kolleginnen und Kollegen gesponsert hat, gewinnen. Und zwar einmal Der kosmische Schrecken und Spuk im Hill House. Kennt ihr beide? Na? Und diese Festerausgaben haben die in ihrer Verlosung. Und um daran teilnehmen zu können, ist es tatsächlich ganz einfach. Ihr geht auf das Instagram-Profil von Let's Poe, dem Edgar Allan Poe Podcast. Könnt ihr eingeben, Let's Poe, dann kommt das auch. Und dann, macht, was zu dem Gewinnspiel dort zu sagen ist. Schreibt, in welchen Lostopf ihr kommen möchtet, ob in Der kosmische Schrecken oder Spuk in Hill House. Und dann, wir wünschen euch viel Glück. Let's Poe Podcast, ein Gewinnspiel mit zwei Büchern aus dem Fester Verlag, die der Fester Verlag dem Let's Poe Podcast gesponsert hat. Bis zum 25.04. Schaut auf das Instagram-Profil und viel, viel Erfolg.
Ja, genau. Dem schließe ich mich natürlich an.
Ja, und ich denke, für heute ist es das mal gewesen. Ich wir bedanken uns fürs Zuhören und verbleiben wie immer mit den allerbesten Grüßen. Ich bin Mirko.
Ich bin Axel.
Wir sind die Arkham Insiders.
Auf arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im Arkham House. Macht's gut. Ciao.